Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream bzw. Podcast. Heute darf ich wieder meinen Freund und Autor Frank Krause begrüßen. Hallo Frank.
Ja, hallo Markus. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Heute gibt es den zweiten Teil zu dem von Frank zuletzt veröffentlichten Buch Der Schlüssel der Verbundenheit. Im letzten Interview hatten wir uns bis zum dritten Kapitel durchgearbeitet, sozusagen. Doch in diesem Kapitel gibt es für mich ein Highlight dieses Buches, einen weiteren vernetzten Schlüssel des Herzens, vergleichbar mit einem Herzprozessor. Für mich aus der IT-Branche ist eine CPU, Central Processing Unit auf Deutsch, der Zentralprozessor ein sehr interessanter Vergleich. Dieser Schlüssel bildet eine ganze Schlüsselfamilien, um sich auch mit anderen Herzen zu vernetzen. Der Engel Leon meint dazu, dass dein Herz und auch meines, der Prozessor der Verbundenheit ist. Das setzt natürlich ein tiefes Vertrauen in Gott, in sich selber und andere voraus, das leider bei vielen Menschen meist durch die Sünden anderer kaputt gegangen ist und deswegen das Herz zerstückelt wie in 1000 Scherben brach liegt. Was kannst uns du dazu sagen zu diesem Herzprozessor?
Ja, also es in dieser Geschichte, die ich in dem Buch Den Schlüssel der Verbundenheit ja beschreibe, sind wir in diesem Schlüsselraum voller Schlüsseln gelandet in meinem inneren Schloss, in meinem inneren Garten. Und dann wird mir klar gemacht, ja, es gibt einen Generalschlüssel, es gibt einen den wichtigsten Schlüssel, den Schlüssel der Schlüssel. Den gibt es in diesem Schlüsselraum. Ja, und ich suche den dann da stundenlang und finde ihn nicht und bin natürlich schon ein bisschen erstaunt, ja, wie jetzt, wie ist es denn möglich, dass ich ausgerechnet diesen Schlüssel nicht finde? Und dann hilft mir wieder dieser Engel Leon auf die Sprünge, wo ich denn das dann finden kann und also in einem völlig unbedeutend erscheinenden Schublädchen unter so einer Werkbank, die auch noch klemmt, da soll der also drin sein, dieser Schlüssel, und dann, ja, dann mit Gewalt kriege ich dann diese Schublädchen auf, und da drin ist dann eine Schatulle und da drauf aber ein Zettel, den ich selber geschrieben habe, aber ich weiß nicht mehr, dass ich das getan habe, ob ich das denn wohl wirklich will, ob ich die wirklich aufmachen will. Ja, und dann steht also diese Schatulle dann zwischen dem Engel und mir auf dem Tisch und ich überlege, ja, was ist denn jetzt damit und wieso ist es denn so gut verschlossen und warum auch noch so ein Zettel da drauf? Ja, und dann schließlich ringe ich mich durch, das dann zu öffnen, diese Schatulle, und dann schwebt, also im Grunde aus dieser Schatulle, mein eigenes Herz schwebt da heraus. Und ich bin natürlich reichlich erstaunt, mein Herz da drin zu finden, anstatt in mir, da in der Schatulle.
Dass dein Herz auch ein Schlüssel ist.
Ja, ja, dann beginnen sich also zwischen meinem Herzen und also überall hin ziehen sich so kleine Lichtfäden zu den anderen Schlüsseln, aber auch überhaupt durch den Raum. Also ich habe den Eindruck, dieser Schlüssel, der verbindet jetzt alles miteinander, alle Dinge werden miteinander verbunden, und ursprünglich, glaube ich, ist es von Gott her auch so gedacht, dass eigentlich alle und alles miteinander verbunden sind. Das kann man mit dem Verstand nicht ermessen, weil das kommt einem ja doch sehr viel vor. Wie kann man denn mit allem verbunden sein? Aber alle spirituellen Menschen und Schulen und auch die christlichen schließen sich dem an, ja. Aber Gott hat es tatsächlich eigentlich so gemeint und so gemacht, dass alle Dinge in einer Verbindung miteinander stehen. Ja, und wie diese Verbindung aussehen kann und wie die Strings sind, da gibt es auch so Theorien mit den Strings, mit den Fäden, die es auch im Universum gibt, die alles miteinander verbinden. Und die auch irgendwie reagieren, auch auf unsere Befindlichkeiten, unsere Worte, sehr wichtig. Ja, da ist eine Resonanz, da ist eine Verbundenheit, die wir uns so normalerweise gar kein bisschen vorstellen können. War ja wie üblich auch kein Fach in der Schule, man weiß darüber gar nichts und erlebt sich als unverbunden. eigentlich als relativ isoliert. Viele Menschen denken, naja, wenn jemand mich so zu Gesicht kriegen würde, wie ich wirklich bin, so hinter der lächelnden Fassade, also dann wäre ich unten durch.
hinter der Maske.
Dann würde ich nicht, das würde keiner will das sehen, keiner würde mich annehmen. Also spielen wir dann Rollen, um angenommen zu sein. Im Grunde verraten wir unser eigenes Herz. Ja. An dieses angepasste äußerliche Verhalten dann. Wir verbiegen uns, wir wollen gefallen, wir wollen es recht machen, wir übergehen unser eigenes Herz, auch unsere eigenen innersten Überzeugungen übergehen wir, um irgendwie mitzumachen bei allem, unseren Platz in der Gesellschaft einzunehmen, wie man so sagt, und darüber verlieren Menschen ihr Herz, den Zugang auch zu ihrem eigenen Allerinnersten, wo eigentlich diese Möglichkeit der Verbundenheit mit allem ruht. So, unser Herz hat also die Kapazität, unser Herz hat tatsächlich die Möglichkeit, das unwahrscheinliche Potenzial, deswegen dieser Prozessor, also alles irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen und diese Verbindung, diese Verbundenheit dann eben auch zu erleben, so dass wir uns eben nicht mehr getrennt fühlen voneinander und im Grunde wie so einzelne kleine Wesen in einem riesigen Universum und wir sind eigentlich allein. Und wir müssen uns anstrengen, damit wir auch nicht allein gelassen werden von den paar Leuten, die da noch irgendwie was mit uns zu tun haben. Das ist also total traumatisch, das auch zu sehen, wie die Furcht vor dieser Einsamkeit, vor diesem Alleinsein, wie wahnsinnig groß die ist. Und natürlich sehen ja die Menschen, alle sterben mit der Zeit. Wir verlieren, wir sind in einer riesigen Verlustsituation und das ist alles so furchterregend. Aber so ist es von Gott her natürlich nicht gedacht. Genau andersrum ist es gedacht, dass wir so verbunden sind, lebendig verbunden sind mit allem und mit Gott selber, auch mit uns selbst, mit unserer Umwelt, mit der Natur. Dass wir also auf die Idee, wir werden irgendwie allein und allein gelassen inmitten einer feindlichen Umwelt, also so eine Idee, die existiert im Himmel natürlich gar nicht, da fürchtet sich ja auch gar niemand, weil da gibt es keinen Grund, sich zu fürchten, da gibt es diese Trennung nicht, die wir aber alle erlebt haben, angefangen mit dem Sündenfall. Die Bibel redet von dem Sündenfall, wo der Mensch sich im Grunde von Gott abgekoppelt hat und sich vom Teufel hat einreden lassen, ey, du kannst doch selber sein wie Gott, mach das doch alles mal selber. Du kannst doch selber hier irgendwie dein Paradies dir da erschaffen, da brauchst du Gott nicht für. Naja, wir sehen ja, wie viel Paradies
oder Fehler
dann da erschaffen, aber das ist ja nur ein Spiegel unserer inneren Verwüstung, ja. Die äußere. Wie innen so außen, also dass unsere Welt irgendwie vergiftet ist und verstrahlt und kaputt gemacht wird, das zeigt unseren inneren Zustand der Menschheit, die eben immer noch abgekoppelt von Gott, also in der Sünde lebt und furchtbar daran leidet, weil dafür ist der Mensch eigentlich nicht gedacht, irgendwie selber Gott zu spielen und in einer elenden Dauerüberforderung dann so vor sich hin zu sterben. Ja, also dieser Schlüssel des Herzens, das ist natürlich dann das große, wichtige Thema. Hier gibt es den Schlüssel, der Schlüssel, der alles miteinander in Zusammenhang setzen kann, der alles auch anordnen kann, wie die Dinge alle zueinander auch passen und gehören. Davon haben wir auch keine Ahnung. aber der Himmel hat diese Ordnung, wo alles genau an seinem Platz ist, genau das ist, was es ist und auch das tut, was es kann. Und dann ist es in einer riesigen, unglaublichen Ausgewogenheit und Harmonie und unser Herz kann das alles. Das ist ja die Überraschung, das festzustellen. Unser Herz hat eben ja große, große Kräfte, große Kapazitäten, die eigentlich über das Physische hinausgehen und uns da Räume ermöglichen, zu entdecken ermöglichen. Die sind einfach metaphysisch, die gehen über das Körperliche weit hinaus.
Ja.
Ja, und unser Leben lang entdecken wir also irgendwie unser Herz. Viele Leute sagen ja auch, wenn du Gott suchst, geh nach innen und suche nicht irgendwo außen in irgendeiner Kirche oder Kathedrale oder weiß ich nicht, in einem Tempel. Gott ist da drinnen zu finden, im Herzen. Naja, aber jetzt hatte ich mein Herz ja so gut weggeschlossen und die Frage ist natürlich, ja, warum denn eigentlich? Ne? Warum ist mein Herz da so versteckt?
Kommen wir später noch drauf mit dem Zettel, den du da drauf geschrieben hast. Ja. Aber ich will noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Du hast ja beschrieben, dass von deinem Herzen so Lichtfäden ausgehen. Und ich nehme mal an, dass sich darüber die anderen das mit anderen Herzen verbindet. Ich hatte mal eine Vision mit einem Engel, wo ich ihn gefragt habe, kannst du meine Gedanken lesen? Sagt er, nein, das kann nur Gott. Aber du sendest in der unsichtbaren Welt, also in seiner Dimension, Licht aus. Und je nachdem, wie intensiv dieses Licht ist und welche Farben dieses Licht hat, kann ich deine Stimmung erkennen, mit was du dich gerade beschäftigst. Ob du nun finsteren Gedanken nachgehst, dann ist es vielleicht nur ein glimmender Docht vergleichbar, oder ob die Freude Gottes in dir ist. Hast du ähnliche Erfahrungen schon gemacht?
Ja, das ist ja auch inzwischen relativ allgemein bekannt, dass auch unsere Zellen durch Licht kommunizieren, dass das alles durch Licht geht und durch die Farben des Lichts. Also sehr interessant und wir wissen, das Licht hat auch dieses wahnsinnige Tempo, also diese Kommunikation ist schnell, sehr schnell. Ja. In unserem Herzen ist, wie gesagt, die Schnittstelle zwischen der unsichtbaren und sichtbaren Welt, zwischen physisch und metaphysisch, physisch und eben ja geistlich, da ist die Schnittstelle und genau, also unser Herz scheint im Unsichtbaren also Licht abzugeben und auszustrahlen und je nachdem eben, ja, wie du sagst, kann das also sehr wie nur gedimmt irgendwie und dunkel, also das gerade noch ein bisschen, dass man gerade noch sieht, der Mensch ist am Leben, aber mehr ist nicht. Aber er könnte auch natürlich strahlen wie die Sonne. Er könnte leuchten wie die Sonne. Und ja. Von Jesus heißt es auch an einer Stelle, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Die Jünger waren völlig erstaunt und gingen da zu Boden und das war ihnen zu viel des Lichts. Aber daran sehen wir, so Dinge sind meiner Meinung nach in der Bibel geschrieben, damit wir sehen, ja, aber so ist es eigentlich gedacht. So könnte, so sollte der Menschensohn, der Sohn des Menschen eigentlich sein. So leuchtend, so erleuchtet, so strahlend könnte er, sollte er sein. Und aber er hat sein Herz meistens eben verraten, vergessen, verkauft. Und das ist eben dann, was ich da auch dann eben mit dem Engel bespreche oder er mir klar macht, was ich so alles mit meinem Herzen angerichtet habe. Dass ich mit mir selber nicht gut umgegangen bin und eigentlich mein Herz da versteckt habe in dieser Schublade und Schatulle. Und eigentlich auch verletzt worden bin. Wir alle haben unsere Geschichte der Verletzungen aus der Kindheit, wo wir noch ganz offen und arglos waren und vertrauensselig. Und dann, dann ging das los, dass wir merkten, wir sollen nicht sein, wie wir sind, wir sollen anders sein, wie andere das wollen. Und ja, und der Preis dafür war eben eigentlich so eine Entherzung.
Ja, der Verlust des Zugangs zu unserem eigenen Herzen, genau. Ja.
Und das ist natürlich eine ganz schlimme Sache. Und natürlich kann man auf dieser Grundlage gar nicht wirklich man selber sein und sein eigenes Leben, sein wirkliches Leben gar nicht entfalten, man bleibt irgendwie stecken im Vordergründigen und erklärt das zur Hauptsache. Ich erzähle das in dem Buch, erkläre ich das wie ein Vorzimmer zum Eigentlichen. Also wir sind wie im Vorzimmer und warten eigentlich, dass wir jetzt durchgerufen werden und da durch die Türe gehen in das eigentliche, Zimmer hinein und aber wir werden nie aufgerufen. Wir richten uns in diesem Vorzimmer häuslich ein und vergessen auch irgendwann, dass da eigentlich das nur ein Vorzimmer ist und dass es nicht das Eigentliche ist und dass das nicht das Leben ist in diesem Vorzimmer, sondern alles atmet diese Vorläufigkeit und das Eigentliche bleibt immer unerreichbar. Und ja, und das ist natürlich für uns unheimlich wichtig, dass es einen Schlüssel gibt und dass es auch noch andere Schlüssel uns auch gegeben werden können, dass wir mal aus dieser Vorläufigkeit rauskommen, diesem Vorzimmer rauskommen und mal in das eigentliche Leben, in die eigentliche Fülle oder wie man es dann auch nennen mag, in die eigentliche Kraft, in das wirkliche Leben reinkommen. Und die Bibel sagt, dieses Leben, dieses eigentliche, wirkliche Leben, das stirbt auch nicht. Das ist gar nicht, das ist unzerstörbar. Das ist nicht von Furcht irgendwie geprägt, dass morgen vorbei ist und dann auch wahrscheinlich bricht alles wieder zusammen. Wir können das nicht halten, das wird zu teuer, wir werden zu alt. Und also diese ganzen Verfallsgeschichten, die sind in dem Vorzimmer, da ist das so. Aber dafür sind wir auch eigentlich gar nicht gemacht. Ne? Eigentlich sind wir gemacht, um da durchzugehen in diese himmlischen Realitäten, unsere Verbundenheit mit Gott. Von dem können wir ja glauben, dass er wahrscheinlich nicht stirbt, sondern tatsächlich Qualität von Leben hat, die unkaputtbar ist und die nicht krank wird und die nicht alt wird und die nicht sich verschleißt und aufreibt. Nein, Gott war und ist und bleibt und er nimmt uns mit hinein in sein Sein. Und da natürlich entdecken wir dann ewige Dinge und ewige Bedeutungen. Und auch das ist ein wichtiger Schlüssel für unser Leben. Bedeutung, Sinn. Was ist eigentlich der Sinn? Ne? Was ist die Bedeutung? Wofür bin ich hier? Was soll das Ganze hier eigentlich? Und da kann die Welt und gibt uns keine befriedigenden Antworten darauf. Aber Gott schon. Er kann uns nämlich unsere wahre Identität aufschließen, dass wir da mal erfahren, ja, wer sind wir eigentlich wirklich? Und wofür sind wir eigentlich wirklich hier? Einfach nur um Geld zu verdienen oder was? Dann bis zur Rente durchzukommen?
Den Alltag zu bewältigen?
Ja, also diese weltlichen Konzepte von angeblichem Sinn und Lebenssinn, nämlich Geld verdienen, das ist für den Himmel ja lächerlich. Ne? Also dafür sind wir nun wirklich nicht hier. Sondern für göttliche Werke sind wir hier, göttliche Dinge, die durch uns hier auf Erden geschehen wollen. Und dafür sind wir designed und dafür sind wir im Speziellen gemacht. Und das gibt uns auch eine spezielle, einzigartige Bedeutung. Und wenn wir anfangen, das zu erfahren, ist jede einzelne dieser Erfahrungen ja wieder ein Schlüssel zu Glückseligkeit, ein Schlüssel zu Bedeutung, zu Sinn, zu Kraft, dass wir Dinge tun, die uns das Gefühl geben. Also dafür hat sich das Leben auch wirklich gelohnt. Ich glaube, niemand sagt am Lebensende, ja, also das Geld verdienen, dafür hat sich mein Leben, also dafür war wirklich gut, dass ich dafür hier war und dafür hat sich alles gelohnt und das war wirklich das Höchste, was ich mir vorstellen kann. Das sagen die Leute am Ende nicht, wenn die sterben. Ne? Das spielt überhaupt keine Rolle.
Sie können klar, sie nicht mitnehmen.
Das muss sein, aber das ist eben Vorzimmer, das ist Beiwerk. Das mit dem Geld und Geld verdienen und das ist, ja, okay, aber das ist nicht das Eigentliche. Das ist das Beiwerk. Das ist Nebensache, nicht Hauptsache. Ne? Das ist ja die Verdrehung in der Welt. Die Nebensachen werden zu den Hauptsachen und die Hauptsachen werden zu den Nebensachen. Und der Himmel muss es wieder richtigstellen, dass die Hauptsachen wieder die Hauptsachen werden und die Nebensachen wieder die Nebensachen werden. Und das ist schon eine große Veränderung.
Die Bibel sagt ja auch, dass der Vater Wohnung in unserem Herzen genommen hat. Ja, das heißt, wenn wir kaum oder wenig Zugang zu unserem Herzen haben, wie wollen wir dann die Verbindung zum Vater realisieren? Oder, weil die geht ja über unser Herz. Mir ist aufgefallen, wenn ich Menschen beobachte, insbesondere bei Kindern gibt es noch manche, die haben, ich würde mal sagen, leuchtende Augen. Und also das sind nicht nur die Augen, sondern das ist der ganze Gesichtsausdruck in diesem Moment. Und für mich ist es so, die haben noch Zugang zu ihrem Herzen. Weil das kommt, die Bibel spricht ja auch von erleuchtenden Augen des Herzens. Das ist ja natürlich die unsichtbaren Sinne gemeint, aber das kommt dann für mich zum Ausdruck, wenn ich in diese Augen blicke.
Ja, das ist ja wohl auch so. Also diese Bibelstelle natürlich zeigt mal, welch gewaltiges Potenzial unser Herz hat. Ne? Also dass Gott selber in unserem Herzen wohnen kann, ja, wie das ist uns unvorstellbar. Unser Verstand kann das nicht irgendwie sich ausmalen. Ja, wie soll denn Gott in einem Menschenherzen wohnen? Aber es zeigt eben, wie die Kapazität unseres Herzens ist und dass unser Herz eine unendliche Ausdehnung hat oder eine Ausdehnung in das Unendliche, Unsterbliche hinein. Ja, und jetzt will natürlich der Heilige Geist anfangen, uns diese Aspekte aufzuschlüsseln, aufzudecken, so dass wir anfangen, das erstmal überhaupt zu erkennen und uns dann irgendwann auch damit zu identifizieren, also zu glauben, das ist wirklich so. Wir sind wirklich so. Wir haben ein Herz. Und durch das Herz haben wir Zugang zu himmlischen Bereichen, die den irdischen also riesig überlegen sind. Und ja, deswegen hat natürlich der Teufel meiner Meinung nach alles dran gesetzt, die Menschen von ihrem Herzen abzuschneiden, von ihrem Herzen abzulenken. Immer mit äußeren Dingen. Die inneren werden darüber vergessen und vernachlässigt. Alles im Außen ist ja so wichtig und die Nachrichten und was in der Welt und die Arbeit und so. Ja, und das ist der Konflikt, in dem wir immer stehen, dass das Äußere sehr aufdringlich ist und uns unentwegt beschäftigen will und darüber wird dieses innere Leben dann vernachlässigt. Viele Christen machen so eine kleine stille Zeit am Morgen, 10 Minuten, Viertelstunde, und ich meine, das ist nicht schlecht und nicht verkehrt, aber ich meine, das ist natürlich sehr wenig, um dieses innere Leben jetzt nun auch wirklich zu nähren und zu entfalten. Also wer sich wirklich auf sein eigenes Herz einlässt, deswegen die Warnung auf dem Zettel, wirklich einlässt darauf, der wird ja voll in Beschlag genommen. Ja, da geht es ja Tag und Nacht um nichts mehr anderes, als jetzt diese Vernachlässigung wieder aufzuholen und dieses, was brach gelegen hat, wieder aufzugreifen und wieder zu reinigen und wieder zu entfalten und wieder hervorzubringen, hervorzuholen. Auch viele Vergebung muss geschehen, wo das Herz verraten wurde, verletzt wurde und, oder wo es eingemauert wurde, wo man es hart gemacht hat, weil das Äußere zu brutal gewesen ist. Also da gibt es also diese Herzensbehandlung, durch die der Heilige Geist uns führt, ist also wirklich tief und umfassend und anhaltend, bis wir wieder in dieser Verbundenheit mit unserem Herzen leben. Eigentlich bis wir aus unserem Herzen heraus unser Leben leben.
Genau.
Innen nach außen und nicht von außen nach innen. Wie es in der Welt halt genau falsch rum ist. Mhm. Die äußeren Dinge bestimmen, sie beschäftigen uns, sie sind wichtig. Nein, jetzt sind die inneren Dinge wichtig und von ihnen her gestalten wir unseren Alltag natürlich ganz anders, als wenn wir in dieser äußeren Mühle stecken.
Als ich mit dem Heiligen Geist zusammen mein Herz entdecken durfte, hat er mir einmal gesagt, naja, du hast jetzt ein paar Sachen in deinem Herz entdeckt, das ist vergleichbar mit deiner Heimatstadt, das ist Würzburg in meinem Fall, aber dein Herz ist ja viel, viel, viel größer. Und ich, ja wieso? Sagt er, ja ich muss ja reinpassen, also Gott, deswegen ist es so groß. Und dann passen noch andere Menschen rein. Also zum Beispiel gibt es einen Platz in meinem Herzen für meine Ehefrau. Ne? Wir sind über die Herzen dann verbunden, wenn wir das realisieren. Wenn wir da an diese Stelle auch hinkommen und uns darauf einlassen. Das ist was ganz anderes, als nur über intellektuell oder irgendwie zu verbunden zu sein. Sondern mit dem Herzen zu verbunden ist eine ganz andere Ebene.
Ja. Es ist auch eine andere Ebene wie emotional. Also die emotionale Verbundenheit. Die Bibel würde sagen, das ist seelisch. Mhm. Aber im Herzen, das ist geistlich. Also im Herzen erleben wir eine Qualität, die ist eben überirdisch, die ist übernatürlich, die ist eben auch nicht zu verletzen und zu zerstören und die ist sehr stabil und die bringt uns in eine innere Sicherheit, die seelisch gar nicht zu erreichen ist, ja. Also im Herzen können wir Gewissheiten und Sicherheiten erlangen, auch in Beziehungen, die das geht über diese seelischen, wie du sagst, intellektuellen oder auch emotionalen Verbindungen geht das ja weit hinaus. Das macht uns dann ja auch, wir erleben ja dann, wenn wir mehr aus dem Herzen heraus leben, dann erleben wir ja, wie aus dem Herzen heraus sich überhaupt die Dinge alle neu gestalten, auch alle Beziehungen. Wir verlieren auch Beziehungen. Nicht so, dass es alles nur ganz easy ist, sondern da sind dann auch Dinge, die sind so falsch, die sind auf so falschen Grundlagen gebaut, auch Beziehungen und Freundschaft, das hat keine Substanz, das geht kaputt, das löst sich einfach auf. Und natürlich gehen wir auch einen ganz anderen Weg, als wir vorher gingen, weil wir jetzt ja diese Innenwelt für so wichtig nehmen und andere Leute ja, wenn wir darüber reden, verstehen die nur Bahnhof oder ja, und wir ja. Eigentlich uns interessiert das Äußere jetzt nicht mehr so und über die Krankheiten ewig zu reden und dies und das, ja, über das Wetter oder ich weiß auch nicht mehr. Also sagen wir mal so, das ist irgendwie, ja, das wird für uns unwichtig irgendwie, ne? Das ist nicht mehr unsere Orientierung und von daher geht das auch auseinander. Also wir leben in die eine Richtung und der Rest der Welt lebt irgendwie in eine andere Richtung. Mhm. Da trennen sich die Welten irgendwie auch, ne? Bis man sich aus den Augen verliert und gar nicht mehr erkennt. Soweit kann das gehen.
Okay, gehen wir mal weiter zum nächsten Kapitel. Dort hast du ein Zitat von Seneca gebracht, das mir sehr gut gefällt. Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür ist es nicht gebaut. Ich vermute mal, du vergleichst in diesem Kapitel das Setzen der Segel des Vertrauens mit der Büchse der Pandora. Trotz der erlittenen Verletzungen, sein Herz wieder für andere zu öffnen, ist nicht einfach. Wie ging es dir dabei? Und das spielt ja auch auf den Zettel an, den du da geschrieben hast, der auf der Schatulle war.
Ja, also das ist natürlich eben die Sache. Wir kommen an einen Punkt, wo klar wird, ja, wie weit gehen wir mit unserem Herzen? Wie weit öffnen wir denn wieder unser Herz? Wie ist das? Wie viel Vertrauen gewinnen wir? Das ist natürlich der Schlüssel. Auch das Vertrauen, ne? Wie das Vertrauen wurde verletzt, das Vertrauen wurde verspielt, verraten, verloren und jetzt wird Vertrauen durch den Heiligen Geist wiederhergestellt und wir haben Erlebnisse mit Jesus, die seine Vertrauenswürdigkeit erweisen und davon brauchen wir 1000 solcher Erlebnisse, bis wir uns aus der Deckung wagen, bis wir irgendwie ans Licht kommen und bis wir es wagen, uns überhaupt sehen zu lassen.
Ja, sichtbar zu werden, ja.
Sichtbar zu werden, genau. Also viele Menschen leben ein sehr unsichtbares Leben. Und ja, also das ist natürlich das ewige Thema, Vertrauen, Glauben. Glauben ist auch, kann man auch in vieler Hinsicht übersetzen mit Vertrauen. Also Gott glauben, an Gott glauben, im Sinne nur, dass wir irgendwie für wahr halten, dass es den gibt oder so, das ist noch nicht der Glaube, von dem die Bibel redet, sondern das ist dieser vertrauende Glaube, der so sehr ins Vertrauen kommt, dass er sich wirklich einlässt auf Gott, in gewisser Weise auch Risiken eingeht. Da haben wir ja dieses schöne Beispiel von Petrus, wo der Sturm ist auf dem See und die Jünger haben den Eindruck, jetzt werden wir wahrscheinlich sinken. Und dann kommt Jesus über die Wellen. Also er kommt da, er geht auf dieser stürmischen See, ist ja auch sehr symbolisch, ne? Also da, wo ja. Wir glauben, jetzt, da gehen wir jetzt unter, das ist für Jesus nicht so. Er geht auf diesen Wellen und er sagt dann zu Petrus, komm noch her zu mir. Was bedeuten würde, ja, er müsste jetzt aus dem Boot und auch auf das Wasser gehen. Und ich meine, ja, das Alle ist Achtung. Ja mal ja, ein Glaubensschritt, ne, wie man so sagt, und da aus dem Boot zu steigen. Und die anderen haben das auch nicht gemacht. Aber Petrus ist tatsächlich über Bord gegangen, tatsächlich auf das Wasser und ist da zu Jesus gegangen. Und ja, jetzt war er auch über diesem Wasser und über diesen Wellen und dieser Sturm. Also er machte die Erfahrung, ja, wenn Jesus das sagt, ich kann zu ihm kommen und ich kann bei ihm sein. Und für ihn ist das hier kein Problem, was für uns tödlich ist. Ja, aber dann heißt es, hat er sich dann von Jesus abgewendet einen Moment lang und hat dann auf den Sturm und auf die Wellen geschaut und dann fing er an zu sinken. Aber ja, Jesus hat ihn dann festgehalten und wieder hochgeholt. So, das ist natürlich für uns so auch die Herausforderung. Wir werden im Vertrauen wachsen, wenn wir tatsächlich auf Jesus schauen und das richtig üben. Das richtig üben, nicht so schnell wieder von ihm wegzuschauen auf die Umstände, die alle natürlich voller Schwierigkeiten sind und voller Überforderungen und uns auf Trab halten, irgendwie ihnen allen zu genügen. Aber wenn wir, und das ist die schöne Erfahrung, die du sicherlich genauso gemacht hast, wenn wir dann bei Jesus bleiben, dann legen sich diese Wellen, also diese ganzen Probleme, diese ganzen Herausforderungen, das, was uns vorher alles auf Trab gehalten hat, alles in Atem gehalten hat, alles am Rennen gehalten hat, diese Dinge fangen sich alle an, wie von Zauberhand, wie man so sagt, fangen sich an, diese Dinge zu erledigen. Oder andere klären das. Also es ist wirklich eine Wundererfahrung, dass man mit Jesus wirklich über den Dingen stehen kann. Nicht indem man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ne, hier sich überhebt, aber man ist mit Jesus da drüber. Und diese ganze Ebene, die einen vorher beherrscht hat, die legt sich, die verliert ihre Power, der Sturm wird still, die Wellen legen sich. Also das ist eine wunderbare Erfahrung und es kann auch nur so sein, weil wenn wir uns nicht so viel um die Sorgen kümmern, ja, dann muss es jemand anders tun.
Genau.
Das ist, was Jesus ja auch sagt. Ne? Alle Sorgen wälzt auf mich, alle Sorgen, ich meine, alle sind alle. Denn ich bin besorgt für euch. Das heißt, so geht das. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, denn ich sorge für alles andere. Alles andere wird euch hinzugefügt. Ja, da überlegt sich jeder, ja, wie soll mir das denn hinzugefügt werden? Kann ich mir ja nicht vorstellen. Ja, und? Also hier ist wieder, auf der Ebene des Vertrauens muss ich das auch nicht alles wissen, wie das denn dann geht. Und wie diese Harmonie und diese Ordnung und diese Sorgenbewältigung, wie das dann alles geht, das müssen wir nicht wissen, sagt uns Gott auch meistens gar nicht. Der will einfach nur, dass wir auf ihn schauen.
Genau.
Und dann, er kümmert sich um das andere, wie ein Vater das macht. Also die Kinder müssen das nicht alles kontrollieren, was der Vater macht, ob er das auch richtig macht. Und wie er das denn überhaupt nur hinkriegen will. Also diese Kinder sind so nicht. Ja, also Kinder glauben ja, ihre Eltern können alles. Also da, es gibt nichts, was die nicht können. Ne? So einen Glauben haben die. Ne? Und dadurch aber können sie so kindlich sein und können spielen gehen und machen sich überhaupt keine Sorgen, woher das Essen kommt und wer die Hütte bezahlt und was weiß denn ich. Ne? Das ist für die, das, ja, brauchen sie sich nicht mit zu beschäftigen. Ne? Und das ist natürlich schön, wenn auch wir aufhören mit diesem Sorgenleben, was unser Herz schwer belastet, muss man sagen, diese Sorgen, und eintreten in dieses Vertrauen, durch das Vertrauen kann man sagen, in eine Freiheit, in die Freiheit, dass Gott sich tatsächlich um alle Dinge, die unser Leben betreffen, kümmert, und zwar wirklich alle, auch die ganz kleinen, wo wir denken, naja, das kann ja wohl Gott nicht interessieren oder so, doch. Das heißt, selbst die Haare auf unserem Haupt sind gezählt, also wir zählen die nicht, ne? Aber Gott zählt die schon. Also auch das zeigt, auch die allerkleinsten Dinge entgehen Gott nicht. Er ist bereit, sich mit allem, was uns angeht, zu befassen und das alles zu tragen, das alles auf ein anderes Niveau zu bringen, wie über diese Wellen, da, wie bei Petrus. Das ist also eine wunderbare Erfahrung auch, ein großer geistlicher Schlüssel, aber das ist eine Herzensangelegenheit. Also da, das kann man mit seinem, das kann man mit Denken oder mit Theologie, mit Bibelwissen oder so, also das ist, da kommt man an sowas ja nicht dran, gar nicht, ne?
Es ist ja letztendlich die Frage, auf was fokussiere ich mich? Ja. Auf meine Probleme? Ja, damit ziehe ich immer mehr Probleme in mein Leben hinein. Oder fokussiere ich mich auf Gott und auf seine Möglichkeiten, die er hat? Und dann kommen seine Möglichkeiten in mein Leben hinein. Also das ist immer die Frage, wie richte ich mich aus? Richte ich mich an den Sorgen aus oder richte ich mich an Jesus aus?
Ja, ja, viele richten auch Gott an ihren Sorgen aus.
Ja, funktioniert auch nicht.
Also die Sorgen stehen im Mittelpunkt, die Sorgen sind das, woran sich alles orientiert, auch das Gebet, und im Gebet wollen wir auch Gott einspannen für die Sorgen. Ja. Und so bleiben die Sorgen im Grunde an einer prominenten Stelle und herrschen im Leben. Jetzt soll Gott auch noch ihnen dienen, finden die gut, das ist ja toll, ne? Aber das hat Gott natürlich nicht vor. Er möchte die Sorgen eigentlich nicht, dass die wie Götzen in unserem Leben sind. Alles dreht sich um die. Da sollen die Sorgen mal den Platz räumen. Und da soll tatsächlich Gott, der wirkliche Gott, dort sein, auf den wir uns, wie du sagst, fokussieren. Und dann werden diese Sorgen, wie gesagt, die werden dann immer kleiner. Also wenn wir dann auf Jesus schauen, werden die Sorgen irgendwie, die verlieren ihre Größe, die schrumpfen irgendwie zusammen. Wir wundern uns manchmal, was uns das vorher so dermaßen gestresst hat, weil ja dann auf einmal nicht mehr, auf einmal kommt von Jesus her, kriegen die eine ganz andere Gewichtung und werden, wie gesagt, immer kleiner. Diese Monster, die uns fressen wollen, die werden immer kleiner. Und am Ende sind sie so klein und so geringfügig, dass sie uns auch keine Angst mehr machen. Also sie sind dann nicht mehr mächtig. Wir haben dann gesehen, Jesus nimmt den Sorgen die Macht. Und er hat die Macht. So, nicht mehr die, sondern er. Und er setzt seine Macht immer für uns ein, nicht gegen uns. Und so dann am Ende hören wir auf mit dem Sorgen, erstaunlicherweise. Das ist ein neues Leben.
Ne? Ja.
Wir kennen noch das Leben in der alten Weise. Von Sorgen bestimmt.
Ja.
Aber heute ist unser Leben nicht mehr von Sorgen bestimmt. Und dadurch, muss man sagen, ist es wirklich gar nicht zu vergleichen. Es ist ganz anders. Und interessanterweise viel produktiver.
Richtig.
Also dieses Stressleben vorher und dieses sorgengetriebene Leben, das uns unheimlich viel abverlangt hat, da ist viel weniger zustande gekommen und es hatte viel weniger Erfolg und Gelingen wie jetzt, wo die Dinge uns erstaunlich leicht von der Hand gehen, weil eben Gottes Kraft im Spiel ist. Und wir Dinge erledigen und Dinge sich auch für uns erledigen, dass wir am Ende eines Tages nur staunen können, wie das eben im Gegensatz zu früher so einfach war, so einfach ging, so glatt ging. Und dann sind wir dankbar und das ist ein Ziel natürlich auch, ein Ziel, das Gott mit uns hat, dass wir auch dankbar werden, dass wir auch anerkennen den wahren Gott und sagen, ja, vielen Dank, das war ein guter Tag. Habe ich früher nicht gehabt. Ne? Da waren alle schlechte Tage.
Aber ja, Dankbarkeit ist ein großer Schlüssel. Ja.
Ja, ein großer Schlüssel. Richtig.
Ich wollte noch was anmerken, und zwar, damit ihr da draußen nicht den gleichen Fehler macht wie ich, als ich noch ein junger Christ war, habe ich mein Vertrauen in die Institution Kirche gesetzt. Das war ein großer Fehler. Ich habe also aufgrund von Predigten mein Herz geöffnet, aber halt nicht für die richtige Seite, also für Gott direkt, sondern die Kirche setzt sich ja oft als Mittler dazwischen. Und natürlich wurde ich wieder verletzt, ist klar. Und erst als Gott mich dann aus dem ganzen System herausgeholt hat und Ja, für mich war das eigentlich so, ich hatte Gott eher wie so ein Bild von einem Götzen. Also, ich tue was für dich und du segnest mich. Ja, das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Auf sowas lässt sich Gott nicht ein. Sondern er will, dass wir ihm bedingungslos vertrauen. Egal, weil er Gott ist, weil er uns liebt, weil er uns geschaffen hat. Und erst im Nachhinein habe ich das Ganze dann erkannt und Jesus konnte dann an der Stelle mir viel Heilung bringen. Also an euch da draußen, sitzt bitte das Vertrauen primär in allererster Linie auf Gott selber und nicht auf irgendwelche Mittler dazwischen.
Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Wir alle haben einige Blessuren schon davongetragen, weil wir eben geglaubt haben, die Gemeinde sei nun der Hort der Seligkeit und da wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen und da sind alle Menschen, die lieben ihren Nächsten und so weiter. Aber wir haben festgestellt, nein, das ist nicht so. Und eigentlich benutzt Gott auch manchmal die Gemeinde, um die hässlichen Seiten, also das, was wir uns auch vormachen, mal so richtig rauszubringen. Mhm. Und dann haben wir in der Gemeinde eine nicht heile Welt, sondern unheile Welt, wo man aber dann so tut, als sei sie heil. Womit wir dann genau in dem Vorwurf von Jesus sind an die Pharisäer und Schriftgelehrten, ja, ihr tut so, als sei das alles ja jetzt okay, ne? Aber es ist es nicht. Ne? In eurem Herzen seid ihr wie übertünchte Gräber, in euren Herzen sieht es ganz anders aus, als wie ihr euch äußerlich verhaltet. Und Gott interessiert aber das Herz, da wo wir die sind, die wir wirklich sind. Wo nichts vorgemacht und aufgesetzt und gespielt und getan und gemacht wird. Und natürlich kann man am Sonntag dann im Gottesdienst so 1-2 Stunden heile Welt spielen und großer Gott, wir loben dich singen. Und dann geht man nach Hause in eine völlig andere Welt, die unser Inneres dann deutlicher widerspiegelt. Und da ist alles chaotisch und durcheinander und eben Sorgen getrieben. Mhm. Da ist also Gott irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Aber da will er hin, ne? Also Jesus hat nicht vor, da in der Kirche zu wohnen. Der will ja in deinem Herzen wohnen. Der will da wohnen, genau, wo du bist. Er will da sein, wo du bist, und er will, dass du da bist, wo er ist. Und das ist der ganze Schlüssel des Evangeliums. Der Schlüssel des Evangeliums, ne? Also er in uns und wir in ihm. Dieses Ineinandersein, das ist das Geheimnis des Evangeliums. Ja. Und das kann man auch nicht machen. Da reicht auch kein Kirchenbesuch oder was, kann das auch nicht bewirken. Das kann wohl nur der Heilige Geist. Diese Art von Ineinanderkommen, dass diese Einheit, diese völlige, große Einheit entsteht. Wieder die Lichtfäden. Dass die Dinge alle wieder in eine Einheit kommen. Alles ist aus der Einheit gefallen durch den Sündenfall. Und jetzt wird alles wieder eingesammelt zurück in die Einheit. Und wie das geht, also das kann man sich überhaupt nicht denken. Also da haben wir überhaupt, also ich merke, mein Verstand hat da nicht die geringste Idee, wie das zu machen ist. Und schon drüber nachzudenken, ist so stressig. da komme ich ja nicht weit. Aber Gott, er kann diese Einheit und er will diese Einheit wiederherstellen. Und das Vertrauen, das er braucht, ist das von einem Kind.
Genau.
Dieses Kindervertrauen. Also Vertrauen, es gibt solches und solches Vertrauen. Aber das Vertrauen, das Gott will, ist eben nicht so ein Geschäftsvertrauen. Wie viel muss ich für dich tun, lieber Gott, damit du mich segnest?
Genau.
sondern es ist dieses Kindervertrauen. Für die Kinder ist das ja kein Geschäft, das die mit den Eltern betreiben, sondern sie leben ja noch in dieser Einheit. Für sie ist das jenseits irgendeines Zweifels, dass sie dazugehören. Ja, weil sie eben die Kinder sind. Ne? Die Leistung, die sie bringen, ist, dass sie Kinder sind. Also das ist, sie nehmen diese Position eben auch ein, ne? Des Kindes. Ja, und in dieser Position haben sie Teil an allem, was den Eltern gehört. An allem, was die machen. Die erben, beerben die auch. Müssen keinen Handschlag dafür tun, aber sie sind die Kinder. Ne? Und viele sagen hier, wir alle sind ja Kinder Gottes. Aber das Verhalten zeigt nicht, dass sie...
Zeigt etwas anderes.
Zeigt was ganz anderes. Zeigt nicht, dass sie Kinder sind, sondern dass sie Waisen, Waisenkinder sind. Ne? Mhm. Kinder, die getrennt sind von den Eltern, die verwaist sind, die traumatisiert sind, die irgendwie auf sich selbst geworfen sind, die sich selber durchbringen müssen, die alles selber müssen. Das ist ja, finde ich, wohl auch die Quelle dieses ganzen Stresses.
Ja.
Dass man dann auf einmal, und dann eigentlich ist man als Mensch eigentlich ein Kind, man ist zum Kind gemacht, zur Kindschaft geboren, aber eben von Gott. Ja, jetzt ist man getrennt und muss alles selber machen und sich selber durchbringen und selber vermarkten und was alles. Also das ist ja furchtbar anstrengend, völlig überfordert, jeden Tag. Deswegen die Bibel sagt, die Menschen sagen am Morgen, ach, wäre schon Abend, und am Abend sagen sie, ach, wäre schon Morgen.
Ja. Ja. Was ist das für ein Leben?
Ja, was ist das für ein Leben? Ne?
Ja. Es ist kein Leben, das ist Zombie-Dasein oder was weiß ich, aber Leben ist es bestimmt nicht. Ja. Die Bibel sagt ja auch, also Jesus hat dieses wunderschöne Gleichnis gebracht von dem Weinstock und den Reben. Ja. Das heißt, wir bringen Frucht, weil wir am Weinstock sind. Nicht, weil wir getrennt von ihm sind, sondern weil wir am Weinstock sind. Deswegen bringen wir Frucht. Ja. Und früher dachte ich, ja, ich müsse die Frucht aus mir herausbringen. Ja, da ist nichts dabei rausgekommen, Vernünftiges. Nein. Sondern erst durch die Verbindung mit Gott bringen wir diese Frucht, die Bibel beschreibt.
Ja, das Schöne ist ja, dass wir sie dann auch nicht bringen können. Also sind wir verbunden, dann bringen wir
die Frucht. Es.
Es kann gar nicht anders. Das ist ja so schön. Also wir können dann auch aufhören, das zu versuchen.
Genau.
Weil das geht dann von alleine. Also die Rebe bringt ganz von alleine ihre Frucht, wenn das Leben des Weinstocks, der Saft durch sie fließt. Das ist ja ganz sicher, so sicher wie das Amen in der Kirche. Ne? Also dann kommt diese Frucht. Und es ist auch nicht unsere, es ist eigentlich seine, durch uns, die Frucht, die dann hervorkommt. Und da heißt es dann auch, dass das den Vater verherrlicht, wenn wir in ihm bleiben, wenn wir in Jesus bleiben und dann seine Frucht durch uns hervorkommen kann. Dann ist der Vater zufrieden. Das will er sehen. Nicht nur unsere eigenen Anstrengungen und Angebote. Herr, ich werde für dich irgendwas tun. Und dann denkt, ich weiß auch nicht, wird der Vater wahrscheinlich wissen, ja.
Ja.
Das ist mal wieder so eine Idee, ne, dass du da alles tun willst.
Mach mal, du wirst scheitern.
Ja, aber wir kommen dann deswegen interessanterweise, wir kommen in eine Ruhe durch den Glauben, kommen wir in eine Ruhe, in eine Gewissheit, dass diese Frucht von alleine eigentlich hervorkommt. Und das ist ganz sicher so. Das ist wieder die Produktivität, von der ich gesagt hatte. Unser Leben wird irgendwie auf der einen Seite ruhiger, aber viel produktiver. Das ist für die Welt ein Widerspruch, das kann die nicht denken. Also mehr kann nur durch mehr Leistung und mehr Geld und mehr Einsatz
gemacht
werden, aber doch nicht durch mehr Ruhe. Aber genau so ist es aber bei Gott. Ne? Er sagt, komm mal in die Ruhe, hör mal auf mit dem Stress. Bleib mal stehen, schlaf mal eine Runde und dann würde es besser gehen. Ne? Und dann siehe da, dann geht es auch besser, viel besser. Das heißt, also als Christen können wir uns Ruhe leisten, die sich die Nicht-Christen, so wie ich das sehe, nicht leisten können.
Die müssen immer aktiv sein.
Ja.
Kommen wir nochmal zurück auf die Verbindung von Herz zu Herz. Für mich kommt dann auch dieser Synergieeffekt zusammen. Das heißt, Gott bringt dich dann mit anderen Menschen, also wie zum Beispiel uns beide, zusammen auf einer Herzensebene und daraus entstehen dann wunderbare Sachen. Eigentlich ganz von alleine.
Ja, also das ist halt auch, ne? Also wir sehen dann, dass es nicht mehr ausbeuterisch ist. Also wir nehmen uns nicht irgendwas, weil wir ja uns was fehlt, weil wir ja Mangel haben, müssen wir vom anderen irgendwas nehmen und kriegen. Und das ist aber jetzt ja auf einer ganz anderen Ebene von Freiheit.
Ja.
So, ich muss nichts von dir nehmen und du musst auch in mir nichts wegnehmen und ich muss mich deswegen auch nicht irgendwie distanzieren oder schützen, da musst du ja dann auch nicht. Das heißt, so viel Kraft, die vorher in Selbstschutz geflossen ist und in Strategien, wie kriege ich vom anderen irgendwas, was ich haben will, ne? Das viel ist ja ganz unbewusst, aber dieser Aufwand, den das Ego betrieben hat, um sich am Leben zu erhalten, fällt ja jetzt weg.
Für mich war auch entscheidend, dass ich gelernt habe, mich von Gott und von anderen beschenken zu lassen. Ich war also typisch in diesem Hamsterrad drinnen, ne? Was muss ich tun, damit der andere auch wieder was für mich tut und so weiter. Und da mal rauszugehen mit Hilfe, habe ich also nur mit Hilfe Gottes geschafft und mich auch mal beschenken zu lassen und mich auch darüber freuen zu können. Das war für mich ein sehr großer Schritt.
Ja, war für mich auch. Also das war für mich auch ein großer Schlüssel und Gott musste mir das richtig klar machen, dass ich jetzt neuerdings ein Leben eines Beschenkten lebe. Und zwar nicht einmal oder so, sondern generell. Also ich empfange, es wird mir gegeben. Und Gott hat mir auch gesagt, wenn du viel geben willst, musst du in Wahrheit auch viel nehmen. Ne? Also das ist ja auch logisch. Wenn du dir nicht geben lässt, ja, was hast du denn dann anderen zu geben? Ne? Das ist ja sehr gering. Und nur zäh und widerwillig gebe ich vielleicht ein bisschen, weil ich ja eigentlich selber...
Reiß ich mir was raus.
Und das musste Gott mir auch sehr klar machen. Und mir ist sehr, sehr viel geschenkt worden. Auch auf der irdischen Ebene, auch von anderen Menschen. Also die Bibel redet da auch das Wort Gunst. Wir kriegen Gunst bei Gott und Menschen. Und irgendwie Menschen tun uns auf einmal gerne irgendwas Gutes und unterstützen uns oder geben uns irgendwas, so dass wir oft wirklich nur staunen können. Und früher waren wir doch peinlich berührt, ne? Aber inzwischen nicht mehr so.
Ja, kenne ich genau.
Ja, weil uns Dinge gegeben werden, auch zur rechten Zeit kommen irgendwelche Gaben und geben uns Leute was und ja, und dann erst zeigt sich mal, wofür das eigentlich ist. Also, ja, das ist das Gegenteil des Teufelskreislaufes. Im Teufelskreislauf geht es immer nach unten weiter. Das ist so eine Verlustspirale, eine Erschöpfungsspirale. Und die göttlichen Kreisläufe, das ist so, das geht immer weiter hoch. Das Geben und Nehmen kommt in eine ganz tolle Ausgeglichenheit wird das Leben, das Niveau steigert sich ganz wesentlich, ne? Und wir denken auch, das nimmt gar kein Ende, es kann sich immer weiter steigern und es braucht von uns die Demut, eine Menge anzunehmen, was wir nie für möglich gehalten hätten, dass man so viel auch sich gefallen lassen kann, was man früher, also im Leben nicht möglich gewesen wäre.
Ja, wir beide sind ja letztendlich ein Beispiel dafür. Also mich hat Gott in ein Sabbatjahr geschickt, damit war mein Business obsolet, also ich hatte keine Kunden mehr. Und Gott versorgt mich seit dieser Zeit, wie auch immer er das macht. Manchmal, ich weiß auch nicht wie. Und dir ist es ja ähnlich gegangen, du hast ja auch deinen Job aufgegeben.
Ja, ganz genau so. Und unsere Produktivität ist aber ja nicht runtergegangen.
Nee, ich würde sagen, das sind jetzt meine produktivsten Jahre überhaupt in meinem ganzen Leben bisher.
Ja, geht mir genauso. Ne? Und das sieht man ja auch, ne? Du hast jetzt auch dein zweites Buch gerade rausgebracht. Genau. Und das sind ja Dinge, von denen hat man früher vielleicht mal geträumt, wenn man irgendwie ein Buch schreiben würde. Ja, und jetzt hat man in sich den Druck, ich bin schon am dritten Buch dran oder ich bin schon am 30. Buch dran. Also dieses innere Leben ist produktiv, es ist reich, es möchte sich mitteilen, du machst 1000 Videos und du hast ja manchmal, kannst du nicht mal aus den Augen gucken vor lauter Videos, die alle zu machen sind und die du alle bearbeiten musst, wo du Mitschnitte gemacht hast und das ist alles so viel, es ist so viel. Früher war alles wenig, ich weiß nicht, trotz großer Arbeit war alles wenig. Aber jetzt ist alles so viel, dass man das Gefühl hat, also diese Fülle zu bewältigen, ist mir zu viel. Die Fülle ist mir zu viel. früher war einem der Mangel zu viel, ne? Und jetzt neuerdings ist einem die Fülle zu viel. Und man muss sehen, ja,
wie gehe ich damit um?
Wie komme ich klar damit, dass auf einmal ich eigentlich so vieles habe und so viele Dinge zu mir kommen und Möglichkeiten sich mir öffnen, Türen sich für mich öffnen. Also sagenhaft, sagenhaft. Das kann man nur jedem wünschen, auch gerade jedem Christen, der immer noch in diesem Mangel, in dieser Mangelschleife hängt, ja, und hofft, dass Gott ihm hilft.
Apropos Türen, wenn sich eine Türe öffnet, muss ich halt auch durchgehen durch diese Türe.
Ja, so sagt der Spruch. Wenn das Schicksal die Tür öffnet, dann geh auch mal durch.
Genau.
Das ist genauso. Also wir sind da auch, also früher jedenfalls waren wir da auch viel zögerlicher, um irgendwie auch dann mal durchzugehen, weiterzugehen. Natürlich ist es immer das Risiko. Ja, was ist denn auf der anderen Seite?
Es ist ja noch nicht bekannt, was auf der anderen Seite ist.
Wenn ich jetzt Angst habe, dann gehe ich, selbst wenn sie mir aufgemacht wird. Ne? Selbst wenn viele Christen beten, Gott öffne mir die Tür. Ja, aber dann, wenn sie dann offen ist, gehen sie nicht durch. Weil sie sich fürchten, weil sie sich nicht sicher sind, dass sie das auch schaffen werden. Oder dass Gott auf der anderen Seite ihnen auch hilft und so. Also da ist oft auch sehr widersprüchlich. Leute wollen bestimmte Dinge, beten um bestimmte Dinge. Wenn die kommen, sind sie kein bisschen bereit. Weil ihr Vertrauen ist nicht groß genug dafür.
Das heißt, ich habe das für mich beschlossen. Ich gebe Gott also einen Schuss Vorvertrauen. Ich vertraue ihm, dann gehe ich diesen Weg. Und dann schauen wir, was passiert. Und bisher hat Gott mich nicht enttäuscht. Bei manchen Sachen war es schwierig, die Wege, die ich gegangen bin. Ja, aber mit seiner Hilfe konnte ich sie gehen.
Ja, und natürlich jeden Schritt, den du dann gehst, oder jede Türe, durch die du gehst, erweitert dann ja dein Leben. So, dein Leben wächst, dein Leben mehrt sich, es wird größer. Dein Einflussbereich wird größer. Und natürlich, wenn wir dann durch sind und es hat geklappt, sind wir ja glücklich, ne? Zum Glück haben wir das getan, zum Glück sind wir den Weg gegangen.
Ja.
Und dann ist das für uns natürlich der Ansporn, das nächste Mal wollen wir wieder mutig sein und,
genau,
und an der Hand von Jesus irgendwie durch eine Tür gehen, die sich auf einmal öffnet, in der Erwartung, dass es unser Leben weiter entfaltet.
Jesus hat mir auch mal gesagt, weil ich mich über meinen schwierigen, teilweise schwierigen Weg beklagt habe, hat er gesagt, ja, aber versöhne dich mit deinem Weg, den du gegangen bist, weil er hat dich genau an diesen Punkt hierher gebracht. Nicht nur, wo du mir begegnet bist, sondern wo du jetzt auch an meiner Seite gehst.
Ja, also der Weg, also dieser Weg dieses Wachstums und dieser offenen Türen ist ja nicht einer, der Fehler vermeidet.
Nein.
Also Gott hat auch keine Angst vor Fehlern. Also er lässt uns ruhig auch Fehler machen. Das ist ja wie
Eltern. Korrigiert sie dann wieder.
Ihre Kinder auch Fehler machen lässt und die können sich ausprobieren und dann und das das muss auch so sein. Sie müssen auch diese Erfahrungen machen und aber die Eltern sind ja da. Das ist ja die Hauptsache. Sie sind ja da. Sie haben ja die Aufsicht. Sie werden ja eingreifen, wenn es zu wild wird. So, und genauso ist es bei uns auch. Wir können auch dann unsere Fehler machen und aus diesen Fehlern auch was lernen. Aber diese Fehler haben nicht mehr diese Macht,
richtig,
uns wirklich jetzt zu zerstören oder so in die Irre zu führen oder so existenziell zu gefährden, wie das früher war und wie auch die Furcht in uns war. Oh Gott, wenn wir den Fehler machen oder wenn wir hier einen Fehler machen, oder wenn das jetzt falsch war, in diesen Sabbat zu gehen und hier meine Kunden zu verlieren, dann das kann ich nie wieder aufholen, dann, also das ist ja verbunden mit einer Panik, das kann ja unsäglich sein, ja. Bist du wirklich mit Panikattacken nur noch oder nicht mehr schläfst.
Ja. Also bei mir war es so, in dem Moment, wo ich mich dazu entschieden hatte und es auch öffentlich gesagt hatte, also zu meinen Kunden, dann hatte ich plötzlich Frieden und Ruhe darüber. Dann hat Gott es in die Hand genommen. Ich hatte dann noch ein Jahr gebraucht, um meine ganzen Projekte zu beenden. In dem Jahr habe ich genauso viel verdient wie vorher, was eigentlich normalerweise nicht möglich ist. Ja. Dafür hat dann Gott gesorgt. Aber in dem Moment, wo ich sozusagen durch die Tür durchgegangen bin, habe ich gesagt, okay, ich vertraue dir, Gott, ich habe das von dir gehört. Das hat mir auch jemand bestätigt und ich gehe jetzt diesen Weg. Dann war der Friede da und dann konnte ich diesen Weg auch gehen, ohne Panikattacken. Ohne mir groß Gedanken darüber zu machen, habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder nicht, sondern als ich drüber bin, war das für mich durch.
Ja, das ist doch wunderschön. Ne? Also wir können in einer Weise leben, die wäre für andere undenkbar, viel zu risikoreich, viel zu unkontrolliert und so weiter. Ne? Aber wir wollen genau das. Wir wollen eigentlich dieses Unkontrollierte. Wir wollen eigentlich das Abenteuer. Ne? Also da, wo man eben nicht alles unter Kontrolle hat.
Genau.
Aber als Kinder, das ist ja, Kinder lieben das Abenteuer. Warum? Ja, weil im Hintergrund sind ja die Eltern. Ja, sie können ruhig große Träume haben, in denen sie auf den Mond fliegen und über das Meer fahren und Piraten werden, keine Ahnung. Also sie können das alles sich träumen und so weiter, weil da sind ja die Eltern und die bilden die Sicherheit, nicht das Geld. Ist die Sicherheit, die Eltern sind die Sicherheit. Mhm. Und wir lernen, ja, Gott ist Vater, Gott ist unser Vater, er ist unsere Sicherheit. Er ist der, der da ist. Er ist die Sicherheit, nicht das Geld. Die Sicherheit kommt wieder vom Geld weg zu Gott, zum Vater. So wie es im Natürlichen eigentlich bei den Kindern ja auch ist. Sie haben ja das Geld nicht. Und sie schauen auch gar nicht auf das Geld, sondern eben auf den Vater. Der soll ihnen mal alles kaufen.
Ja. Oder sie schauen auf das, was der Vater macht, um es dann nachzumachen. Noch besser.
Ja, das auch, ne? Also deswegen haben Leute gesagt, Erziehung ist zwecklos, die Kinder machen doch alles nach. Und so ist das auch. Und das ist ja für die Kinder die Sache, ne? Sie wollen den Vater sehen, sie wollen wissen, was der tut, wie er das tut, sie wollen dabei sein, unbedingt, und sie wollen das alles in sich aufnehmen. Um das alles aufzunehmen und dann in sich aufzunehmen und auch so zu werden, auch nicht nur es nachzumachen, sondern so zu werden wie der Vater, seines Geistes teilhaftig zu werden. Das macht die Kinder aus und deswegen können die auch alles erben und es wird dann nicht ruiniert, weil sie haben auch diesen Geist, um damit dem Vater entsprechend ähnlich umzugehen, ne? Ja, schön, Markus. Ich denke, hier müssen wir auch schon auch wieder aufhören.
Weil ja, zu viel. Wir werden noch ein weiteres Interview brauchen, offensichtlich. Ein Teil 3, vielleicht auch ein Teil 4, je nachdem. Aber war sehr interessant, wieder mit dir über das Thema des Herzens und des Herzensprozessors zu reden. Vielen Dank.
Ja, ich finde auch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, bis zum nächsten Mal. Danke.